50 Jahre ADC wird präsentiert vom Persönlich Verlag, unterstützt von Migros.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen zum dritten Podcast 50 Jahre ADC Schweiz. Die wichtigsten Kreativen und Werberinnen von der Schweiz, die wir im Jahr begrüßen. Herzlich willkommen. Gott, Vater von der Werbung, also die moralische Instanz von der Schweizer Werbung schlechthin. Bei uns ist der Michael oder Michael Konrad.
Bitte ja. Nicht übertreiben.
Ja, gut, aber ich habe dich einmal erlebt in Cannes. Ich habe das noch nie gesehen bei einem Werber. Du musstest Autogramme geben.
Also, na ja, gut, sowas passiert auch. Ne?
Das passiert hier, oder?
Ja, das passiert da.
Ja. Du hast ja eigentlich alle Titel erreicht, die man haben kann. Ich glaube, Ehrenpräsident der deutschen ADC, der Schweizer ADCs, Grand Prix-Sieger in Cannes, Jurypräsident in Cannes. Was ist eigentlich die wichtigste Auszeichnung für dich gewesen?
Ja, es ist alles eigentlich dann, ja, freut einen, dass man wahrgenommen wird. Ne? So, ich würde sagen, die wichtigste kann ich gar nicht sagen. Das kam eben so. Eigentlich sind auch meine Kollegen damit ausgezeichnet worden, weil ich habe ja die ganzen Sachen nicht alleine gemacht.
Ja, aber trotzdem hat man immer gewusst, du bist eine Marke, oder? Also ich mag mich erinnern, mit den großen Fotografen, mit den großen Autoren in Deutschland, bist du immer eigentlich dabei gewesen?
Ja, man hat so mitgespielt.
Ne? Eben mit Helmut Newton, glaube ich, zum Beispiel, hast du gut gekannt, oder?
Nein, Helmut Newton habe ich nicht gekannt. Ne?
Aber warst du mal mit ihm an einer Veranstaltung? Habe ich mal gesehen im Stern?
Ja, da gab es mal was. Aber ich habe ihn persönlich, ich glaube, man kennt erst jemanden, wenn man richtig mit der Person zu tun hat. Ne? Und das hatte ich ja nicht. Ja.
Also, jetzt versuchen wir dich ein bisschen besser noch kennenzulernen. Die Schweizer Werben haben immer gesagt, ich kannte einen, dessen Namen ich nicht nennen wollte, nicht nennen will. Der hat mir gesagt, Michael Konrad hat mit mir gesprochen. Also, das ist eigentlich der Level, der hier in der Schweiz für dich gilt. Es ist eine großartige Karriere. Begonnen hat sie in Leipzig, ging dann über Frankfurt, ging dann weiter nach Chicago und jetzt am Schluss seit 2 Jahrzehnten in Zürich. Vielleicht ganz zu den Anfängen. Du bist noch in der alten oder nicht mehr existierenden DDR geboren.
Richtig, ja. In der DDR geboren, 1944 in Leipzig. Und 1952 sind wir geflüchtet, meine Mutter mit mir. Durch den Wald kann ich mich erinnern. Und ein Lastwagen hat uns dann irgendwo aufgehoben und rübergefahren und ich kann mich erinnern, wir standen da und ich saß vorne im Fahrer, wie sagt man, im Führer.
Also im Führerabteil von meines Autos, ja.
Und der Fahrer, der war da irgendwo vor einem kleinen Haus, stand er, da war so ein bisschen ein gelbes Licht und im Fenster und seine Hand ging immer hoch und runter und hoch und runter. Und ich sagte zu meiner Mutter, was macht der denn da? Und da sagt sie, ja, trink Coca-Cola, wir sind im Westen.
Also er hat Coca-Cola getrunken. Das war deine erste Begegnung mit Coca-Cola.
Mit dem Westen, also, mit Coca-Cola.
Also mehr geht ja nicht.
Und ich habe es natürlich in Atlanta auch mal von mir gegeben. Haben sich sehr gefreut.
Also das ist ganz klar, die Amerikaner fahren auf solche Geschichten ab.
Ja.
Da bist du angekommen in Frankfurt. Wie war das eigentlich?
Wie war das? Also es war ganz einfach. Meine Mutter hat einen Polizisten gefragt, wo man übernachten könnte. Und er hat gesagt, ihr könnt bei mir übernachten. Allerdings müsst ihr tagsüber aus der Wohnung raus, weil ich habe Nachtdienst und tagsüber will ich in meiner Wohnung sein. Und das war eben das erste Zuhause. Wir waren 2 Personen von etwa 7 bis 11 Millionen, die geflüchtet waren in den Westen. Das war damals die Situation.
Und fühlte man sich willkommen geheißen? Oder man sagt man, die vom Osten wollen wir nicht?
Nein, also dieses Problem habe ich überhaupt nicht gekannt, dass man nicht willkommen war. Aber ich meine, wir haben in Scheunen geschlafen, auf Dachboden geschlafen. Und ich kann mich erinnern, ich bin aufgewacht in einem Dachboden irgendwo in Offenbach. Und dann gehe ich vor und an der Treppe waren so 2 Näpfe und da stand schon ein Frühstück. Ne? Also das ist ja Man ist ja willkommen gewesen.
Also die Willkommenskultur in den 50ern, ja.
Genau.
Du hast mir mal erzählt, und das hat mich fasziniert, du hast als Barpianist gearbeitet.
Nee, ich war...
Oder ist das ein bisschen der Mythos um deine Person?
Ja, das hat sich vielleicht irgendwie verschoben, weil ich lerne ja jetzt erst Klavier. Also Pianist kann ich nicht gewesen sein. Ich spiele zwar Gitarre, ich hätte in der Bar Gitarre spielen können, habe ich aber nicht gemacht. Aber als ich bei Young & Rubicam angefangen habe, zuerst in der Traffic-Abteilung, und das war mit 900 D-Mark honoriert im Monat.
Das war 1968?
War 1968, da musste ich mir was dazu verdienen. Da habe ich nachts in der Bar gearbeitet. Das ist richtig, wahrscheinlich so ein halbes Jahr lang. Und um so über die Runden zu kommen, und dann kamen plötzlich die Angebote. Und dann stieg auch das Gehalt, und dann musste ich das nicht mehr machen.
Du siehst also, das ist bestes Marketing. Vom Barman wird man plötzlich in der Fantasie zum Barmusiker. Also, ja. Du hast dann begonnen 1968. Was war das für eine Zeit in der Werbung?
Was war es für eine Zeit? Also das war für mich ja völliges Neuland. Also die ganze Sache begann ja eigentlich zurückblickend, wenn du so Serendipity nimmst und diese Zufälle, war ein Fußballendspiel. Deutschland-England im Wembley-Stadion.
Das legendäre, oder?
Ja, 1966. Ne? Weißt du noch, wie es ausging?
Ja, England wurde Weltmeister durch ein umstrittenes Goal.
Wer wurde Weltmeister?
England.
England.
Ja, ja. Das war das berühmte Wembley-Goal.
Ja, und wie war das Endergebnis?
Glaube ich 3-2, oder?
Nee, es
war... Oder 2-1, oder?
Nee, es war 2,04.
Ja, ja. 2,04?
2,04. Kann ein Fußballspiel ausgehen. Und zwar, das war der Alkoholgehalt in meinem Blut.
Ah, in deinem Blut, ja.
Ja, so, und Promille natürlich. Und Führerscheinverlust, Jobverlust. Ich war Außendienstmitarbeiter in einer Großdruckerei im Raum Detmold. Und dann brauchte ich was Neues. Ja, und dann hatte ich über die nächste Zeit, war ich unterwegs mit König Ibn Saud und Gefolge und habe dort The Planes, The Trains und die Automobiles organisiert, ein halbes Jahr, und habe in dieser Zeit ein Skript geschrieben für einen Film, Der König speist um 5.05 Uhr, das hatte was mit Ramadan zu tun. Peter Sellers war mein König, Comedy. Und als ich das Handtuch geworfen habe in dieser Gesellschaft, bin ich über Frankfurt zurück nach Wien geflogen. Und in Frankfurt traf ich einen Freund von mir namens Walter Lürzer. Und wir waren in einer Bar und ich zeig ihm das Skript. Und der liest ein paar Seiten und sagt, Mensch, du solltest in der Werbung arbeiten. Ich sage, was soll ich in der Werbung machen? Ja, Texter. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, und was macht ein Texter? Dann hat er es kurz erklärt und gesagt, pass mal auf, morgen fährst du nicht zurück nach Wien. Ich besorge beim Wolfgang Krug ein Interview und dann kriegst du einen Job. Ja? Sag ich, oh, ja. Ich habe zwar da gerade was am Gange, wie der Außendienstmitarbeiter und so, ne? Aber habe ich gemacht, wurde eingeladen und saß da vor dem Wolfgang Krug, und dann sagte er zu mir, sag mal, warum denken Sie denn überhaupt, dass Sie in der Werbung arbeiten können? Habe ich gesagt, ja, ich habe Ideen. Und er sagte, zum Beispiel, um Gottes Willen, sagte er, stellt er mir die Frage zum Beispiel. Ich konnte ihm nicht ins Gesicht gucken, guckte an seinem Gesicht vorbei, hinter ihm großes Fenster. Da sage ich, na ja, zum Beispiel diese Kirche da. Das ist der Frankfurter Dom, sagt er. Ich habe in Frankfurt gelebt. Er heißt der Frankfurter Dom. Der Frankfurter Dom, einer ihrer Kunden spendiert denen ein neues Dach. Ja, das Dach muss wahrscheinlich immer wieder mal renoviert werden. Ja, und was ist die Idee? Naja, also wenn dann die Leute an dem Dach arbeiten, dann wird das eingemantelt, mhm, natürlich. Mhm. Und dann, sagen wir mal, ihr Kunde Procter & Gamble sponsert das. Ja, und dann schreibt er oben drauf auf die Plane, da schwächt zu weiß-weißer geht's nicht. Mhm. Mhm. Das ist eine Idee, sagt er. Ja, das ist eine Idee. Ich gebe Ihnen einen Vertrag. Habe ich gesagt, was steht drin in dem Vertrag? Sagt er, 800 D-Mark. Habe ich gesagt, 800 D-Mark? Also wenn ich jetzt bei Melitta Staubsaugerbeutelvertreter werde, zahlen die 2800 und Provision. Dann müssen sie das machen. Habe ich gesagt, schicken Sie mir den Vertrag. Kam der Vertrag 900. Mhm. Das ist schon mal eine Gehaltserhöhung.
Von 100 D-Mark, ja.
So, ja, wie war
das? Das war deine erste Idee eigentlich, oder?
Das war meine erste Idee, die mich in die Werbung brachte. Sagen wir mal so. Ich wurde engagiert. Der Krug war ja ein richtig guter Mann. Und deshalb haben wir ihn auch später in unserer Agentur engagiert. Er hat dann bei uns einen Job.
Also witzige Geschichte. Aufgrund des hohen Alkoholgehalts, darf man heute in den korrekten Zeiten gar nicht mehr sagen, ist eigentlich dein Weg in die Werbung vor Programmier gewesen.
Ja.
Das ist ja fast schon ein Schicksal. Dann warst du später Partner bei TBWA. Also das hat ja immer noch einen leichten Schweizer Bezug, weil der Wiesentanger hat es ja mitgegründet. Wie war denn das?
Naja, wir hatten 72, meinte Walter Lürzer, wir waren beides Kreativdirektoren bei Ogilvy, meinte er, er hört auf in der Werbung, er hatte keine Lust mehr. Dann habe ich gesagt, pass auf, ja, ich bin ja jetzt frisch in der Werbung, das killt mich, wenn du jetzt aufhörst. Ja, ich brauche deine Partnerschaft.
Ihr wart wie ein siamesische Zwillinge.
Ja, ich brauche deine Partnerschaft. Weißt du was? Haben wir gesagt, wir machen uns selbstständig. Mhm. Ja, wie soll das denn gehen? Wir rufen all die Kunden an, der Konkurrenten, die wir betreut haben. Ne? Und da werden schon Aufträge dabei sein. Ja, und genauso ist es funktioniert. Und dann, als wir so 3 Monate aktiv waren als Lürzer Konrad, kam Uli Wiesentanger und so weiter, haben uns besucht und gesagt, lass uns das zusammen machen. Und wir haben das sofort abgelehnt. Aber eines Morgens wollte ich einen Kunden anrufen, ja, und da ging das Telefon nicht. Und da bin ich in so einer Box, die da in der Straße rumstand.
Gab es noch,
gegangen, ja. Gab es noch. Und hab die Post angerufen, was denn da, ja, ihr habt die Rechnung nicht bezahlt. Ne? Okay, habe ich gesagt, wir werden das machen mit TBWA. Dann haben wir TBWA gegründet, im Mai oder so, 72.
Also parallel zu Lürzers Konrad, oder?
Nein, oder wir haben Lürzers Konrad aufgegeben.
Aufgegeben, ja.
Haben TBWA gegründet. Und das war dann in Deutschland ein ziemlicher Senkrechtstart.
Mhm.
Ne? Aber sehr erfolgreich. Wir hatten vorher schon Aral gewonnen. Das war auch sehr interessant, was mit diesem Gewinn zusammenhing, weil wir waren ja 2 Texter und eine Grafikerin, ja, die Doris Lassert. Ne? So haben wir uns selbst in meiner Wohnung in Frankfurt. Also es wurde dann privat beengt und ein bisschen größer, kleine Firma. Und wir waren bei Aral und haben die gesagt, wer betreut denn das dann als Kundenberatung, also Kundenberatung? Kundenberatung wollen wir gar nicht. Wir brauchen keine Pappenträger. Ne? Das macht ihr selber. Wir machen das zusammen. Okay, so. Und was ist mit Media? Ja, Media kennen wir jemanden, ne? Der arbeitet bei DDB, der macht die Agentur auf, wenn ihr uns den Etat gibt. Ne? Das war dann Kai Hiemstra. Und nach 5 Jahren war er über 1 Milliarde, ne, war hervorragender Mediamann, ne. Ja, und da haben wir, und dann wurde das Bochumer Modell. Und zwar, der Kunde arbeitet direkt mit einer Kreativagentur. Also, Full Service ist, sagen wir mal, angegriffen von uns, ja. Und hier ist ein neues Modell. Und der Kunde hat dann Pressekonferenzen gegeben, das Bochumer Modell hat das genannt. Und das hat uns natürlich jede Menge Aufmerksamkeit gebracht. Ja, und so ist eigentlich TBWA dann ein Riesenerfolg geworden, ein Riesenstarterfolg. Aber wir haben uns 75 getrennt, aus verschiedenen Gründen, und haben dann nochmal Lürzer Konrad alleine gemacht. So, und dann waren wir eben, ja.
Die Trennung war freundlich oder halbfreundlich?
Ja, halbfreundlich.
Halbfreundlich, ja. Lürzer Konrad war ja die Messlatte, oder? Das war ja die Kreativagentur,
ja,
oder eine der ganz großen.
Ja, das ging dann eigentlich los. Es gab 1978 eine Untersuchung unter den 50 größten Agenturen. Wir waren da schon Mitspieler unter den 50. Und da, was Kreativität und Führung betraf, gab es 3 Charts, da waren wir die Nummer 1. Unglaublich.
Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wir haben dann eben auch Eigenwerbung gemacht. Wir haben 4 Seiten in der Wirtschaftswoche gehabt. Mussten wir nicht bezahlen, weil wir haben der Wirtschaftswoche gesagt, hier muss mal eine Werbeagentur Werbung machen, dann kommen die anderen Agenturen, machen auch Werbung, können ja Kunden für euch sein, haben sie uns 4 Seiten kostenlos, haben dann auch noch die 4 Seiten im Handelsblatt abgebildet und wir haben drüber geschrieben, eine Agentur ist ein Produkt wie jedes andere, ne? Also macht doch Werbung. Und da haben wir gleich 5 Kunden gekriegt. Ne?
Wie viel Mitarbeitende habt ihr gehabt damals?
Bevor wir 1980 den Merger gemacht waren, waren wir so 130 Personen. Dann haben wir den Merger gemacht, sind nicht sehr viele rübergekommen von Leo Burnett. Ein paar, die Marlboro betreut haben und so. Ja. Und dann ist die Agentur auf 450 Personen gewachsen in etwa. Ja.
Das ist schon eine große Kiste, ja.
Und es muss eins dazu sagen, dass damals dann plötzlich Frankfurt eigentlich der Werbeplatz in Deutschland war. Ich war früher in Düsseldorf und dann plötzlich war Frankfurt attraktiv. Und dann ging es nach Hamburg, ne? Also mit Springer Jacobi eigentlich. Ne?
Jungformat kam später, ja.
Der Jean Remy hat bei uns gearbeitet, hat es aber nur 3 Monate ausgehalten.
Was war der Grund?
Da musst du ihn fragen. Ich glaube, der wurde nicht ordentlich behandelt.
Okay.
Ja, sowas passiert eben auch. Ne?
Hattest du direkt Kontakt mit ihm? Oder?
Ja.
Bei 440 Leuten?
Er war ja in unserer Agentur.
Ja, aber hat man da, wenn man so viele Mitarbeitende hat, überhaupt noch Kontakt mit den einzelnen Leuten? Oder kennt dessen Befindlichkeit?
Ja, also wahrscheinlich ein bisschen weniger damals. Ne? Und später vielleicht ein bisschen mehr, ja. Er hat ja jetzt auch ein schönes Buch geschrieben.
Hast du es gelesen?
Ja, selbstverständlich.
Ja.
Also, weißt du, wie ich es gelesen habe? Du kennst das.
Ja, klar. Es wird immer, man kann Kapitel weglassen, im Prinzip gegen hinten. Ja.
Also ich habe es von hinten nach vorne gelesen. Aha.
Und was war der Eindruck?
Es wurde nicht besser. Aber hervorragend geschrieben. Sehr, sehr gut geschrieben.
Also,
am Ende habe ich erfahren, dass es eigentlich gar nicht so um Werbung ging, sondern eigentlich um sein persönliches Verhältnis mit der Mutter und so weiter. Ja.
Aber ist auch hochinteressant. Also wir werden sicher mit ihm auch noch talken in dieser Serie. 1986, das war ja für einen, sage ich mal, Westeuropäer unwahrscheinlich, gingst du in das Land, in das Paradies, in das Land der Hoffnung, nach Amerika, gingst nach Chicago. Du wurdest Präsident von Leo Burnett International, also der Kreativchef aller Leo Burnett Agenturen. Wie ist das passiert?
Ja, wie so Sachen passieren. Also ich, wenn ich so zurückdenke, denke ich, dass sehr oft Sachen so passieren, wenn Leute ganz gute Sachen machen, dann fällt's auf. Und dann, man braucht ja immer wieder Mitarbeiter und so weiter. Und dann kommen eben Angebote. Ne? Und das für mich als Sachse, ja, der, sagen wir mal, diese Radebeul und so weiter, für mich war das natürlich sofort das Angebot, ne, in den USA zu arbeiten. Und ich ging nach Hause. Nachdem die mir das in Chicago war, gerade in Chicago haben sie mich angeboten, hatten wir ein Abendessen zu Hause und da saß meine Frau und meine 3 Kinder am Tisch und ich habe gesagt, hey, was haltet ihr davon, wenn wir nach Chicago gehen? Ja, die haben ein Angebot gemacht. Ja, und die 2 Mädchen, 13, 15 Jahre, wow, Chicago, Amerika. Ja, der kleine Philipp war erst fast 5,5 Jahre, der hat nichts da. Und, Entschuldigung. Hallo, Maria? Ja.
Ein gutes neues Jahr.
Danke dir auch. Du, ich bin mitten in einem Gespräch.
Ich warte auf dich. Wir haben heute eigentlich eine Klavierstunde.
Ich dachte, es war 16 Uhr. Dann musst du mir die berechnen. Ich bin hier in einem Interview gerade. Ja? Ich rufe dich nachher an. Ja?
Es geht nicht mehr lange.
Ja, danke. Ciao. Ich habe es falsch eingetragen.
Ah, du hast ja auch Klavierunterricht, oder?
Ja.
Sie warten auf dich.
Ja, ist jetzt gecancelt. Ich habe gedacht, es ist um 4. Es ist offensichtlich um zwei gewesen.
Also wir sind jetzt in Chicago, ja?
Wir sind jetzt in, ja, nein, noch nicht. So, ich sitze an dem Tisch, ne? Und Helga, wow, das wäre interessant, ne? Findet ihr das gut, frage ich? Ja, finden wir gut, ne? Ich greife zum Telefon, rufe an in Chicago, Norman News. Norman, das Angebot ist angenommen.
Also wir, Deutsch gesprochen oder kommen. Englisch? Englisch natürlich, ja.
Ja, we're coming. Ja, also er gesagt, hey, take your time. Ja, ich sage, no. It's done. Ja, we're there, we're coming. Bye. Ja. Dann am Tisch. Was? Hast du denn dann alle Tassen im Schrank? Ja? Er sagte, ihr fand es doch gerade gut. Jetzt habe ich zugesagt. Und so ging das Ganze los. Und das sind eben auch Erfahrungen, ja, und sehr, sehr oft diese spontanen Geschichten. Ja, wenn etwas sich gut anfühlt, ne, und nicht zerreden und so weiter, weil wenn wir weitergesprochen hätten, wir hätten es nie gemacht.
Ja, aber ist doch eine Wahnsinnsgeschichte. Vorhin eben als Flüchtling kamst du vom Osten irgendwie schwierig da in den Westen und jetzt plötzlich im Land der Hoffnung. Also ja, das war die Reagan-Ära, glaube ich, 1986, oder?
86, ja.
War die Reagan-Ära. Ja. Chicago ist ja eine Stadt der Träume. Es gibt ja auch den Mythos von dir, das stimmt, glaube ich, auch nicht, dass du jeweils mit dem Boot über den Lake Michigan zur Arbeit gefahren seist.
Nein, das ist natürlich auch ein Mythos.
Aber in Zürich ist immer erzählt.
Nein, ich bin immer über den Chicago River gelaufen, über die Brücke zur Arbeit. Ne? Also, Wir waren schon auf Booten und so weiter und bei hohem Seegang und so, ne? Aber zur Arbeit, da hat mich dann ein Porsche getragen und ich habe, glaube ich, 5 neue Räder gebraucht, weil die Straßen so schlecht waren. Ne? Ja, so.
Du warst zuständig, glaube ich, für 27 Leo Burnett-Agenturen weltweit, oder? Für die Kreativarbeit dieser Agenturen.
Das waren fast 90.
Oder 90 am Schluss, ja. Und jede von diesen Agenturen wurde jedes Jahr zur Agentur des Jahres gewählt.
Nein. Von diesen fast 90 Agenturen, da hatten wir ein Programm, in jeder Agentur 3 Tage, ein 3-Tage-Programm. Und da stand ganz groß oben, wir werden Agentur des Jahres. Und es gab einen ganz wichtigen Grund dafür, als ich in der Welt herumgefahren bin, habe ich halt immer die Kunden besucht, die wir multinational betreuen. Ja? Und viele von ihnen wollten gar nicht so gerne mit uns arbeiten. Aber sie mussten, weil wir einen weltweiten Vertrag hatten.
Was war der Grund?
Was war der Grund? In lokal gab es viele Glamour-Agenturen, ne, deren Arbeiten beklatscht wurden, besprochen wurden und so weiter. Und wir waren sozusagen reliable, wir hatten gute Strategien und so weiter. Die Geschäfte gingen gut, aber man hat über unsere Arbeiten nicht gesprochen. Wir waren kein Conversation Piece. Also haben wir gesagt, wir werden Agentur des Jahres. Das ist die Lösung.
Also gibt es die Sexiness natürlich, ja.
Bitte?
Da bekommt natürlich die Agentur die Sexiness, oder?
Naja, klar, ja. Und dann haben wir eben in jeder Agentur diese 3 Tage gehabt. Und das war eine sehr interessante Geschichte auch, wie das passiert ist. Und zwar haben wir am ersten Tag die ganzen Teams präsentieren lassen, ihre Arbeiten, haben sie nach 4 Kategorien beurteilt. Erstens mal, verkauft es das Produkt, die Werbung, die wir machen? Oder ist es flach oder geht's nach unten? Ja? Mag der Kunde mit uns arbeiten, geht's nach oben, ist es flach oder geht's nach unten? Ja? Mögen wir mit dem Kunden arbeiten, ist es flach oder geht's nach unten? Dann kriegen wir Feedback aus dem Markt von persönlich, schreiben die ja, über uns oder gar nicht oder sogar das ist aber, ja, sagen wir mal, negative Presse, gibt's ja auch, ja. So. Erst am ersten Tag, so am Abend waren diese 35 Beteiligten schon etwas skeptisch. Können wir das je schaffen? Ja, aber wir hatten schon mal eine interessante. Am nächsten Tag habe ich 3 Agenturen eingeladen, die in diesem Land Agentur des Jahres waren. Und die haben nacheinander präsentiert. Und dann war also die Stimmung unter dem Nullpunkt, haben gesagt, das ist, habt ihr gesehen, wie die arbeiten, wie die kämpfen für gute Sachen, wie die sich nicht von Research-Sachen kaputt machen lassen, ihre tollen Ideen und so weiter, das schaffen wir nie. In Kanada hat einer der Kreativen gesagt, okay, ich gehe zu Chiat.de. Also ich habe die Nase voll von dieser Agentur, Jeff Finkler, ich gehe. Da habe ich gesagt, pass auf, noch nicht heute Abend canceln wir das Abendessen und dann denkt jeder über drei Ideen nach. A, wie in der unmittelbaren Umgebung, im Team etwas verbessert werden kann, dass der Laden besser läuft. B, wie wir den Kunden eine Sache vorschlagen können, der mal Furore macht. Und C, wie wir Agentur des Jahres werden. Am nächsten Tag haben wir auf 6, 7 Flipcharts in den unterschiedlichsten Agenturbereichen die Ideen gesammelt. Und dann haben wir gesagt, okay, 3, 4 Personen nehmen je einen Flipchart und in 3 Monaten wird es implementiert. Und da waren tolle Sachen dabei, wie zum Beispiel, also Briefings, die normalerweise an die Kundenberatung gehen, werden dann von der Kundenberatung für die Abteilungen zurechtgefipst, dann arbeiten die Abteilungen, geht's zurück zur Kundenberatung, sagt, ah, das ist noch nicht so gut, macht man noch weiter, dann machen die weiter, dann nimmt die Kundenberatung das Ergebnis, geht zum Kunden, der Kunde sagt, das gefällt mir noch nicht, dann geht's wieder zurück und so geht es weiter. Und da war der Vorschlag, get it right the first time, ja, mit dem Kunden zusammen das Briefing machen. Und das hat sehr viel verändert. Ja, dem Kunden, die fanden das dann gut. Also man hat eine Idee gehabt, wie man die Konkurrenz rankriegen kann oder eine Opportunity da war. Ja, und dann hat man vielleicht nochmal Research gemacht oder so. Nach 2 Wochen war das Briefing fix und dann hat jeder dran
gearbeitet. Also war eine revolutionäre Idee.
Und dann waren 27 Agenturen in den nächsten 5 Jahren von diesen fast 90 waren Agentur des Jahres mindestens einmal. In England waren wir nicht, aber wir waren Runner-up. Also die Arbeiten haben schweren Kamm gewonnen, ja, zum Beispiel. Ne? Aber Agentur des Jahres wird man ja aus 2 Gründen. Die Arbeit wird beklatscht und dann kriegst du neue Kunden. Und dann steigt eigentlich das Geschäft. Und das hat in England da nicht so funktioniert zu dieser Zeit. Später, glaube ich, sind sie auch Agentur des Jahres geworden. Und als ich hier nach Zürich kam, haben wir auch ein bisschen umgestellt und sind auch Agentur des Jahres geworden.
Ja, das tönt ja alles gut. Aber warum wurden Sie dann schlussendlich Agentur des Jahres?
Ja, das ist eine ganz interessante Erkenntnis. Und zwar, die Mitarbeiter hatten ihre Ideen in der Zukunft des Unternehmens. Was glaubst du, wie motiviert die war? Und Jeff Finkler, der weggegangen ist, nach 6 Wochen kam der zurück in die Agentur, hat gesagt, ich halte es nicht mehr aus, ja, ich muss wieder zurückkommen. Der war dann später Chief Creative Officer von unserer kanadischen Agentur. Also und interessanterweise im Nachhinein durch die Berlin School habe ich dann auch erfahren Kaizen. Also Kaizen ist ja von einer japanischen Autofirma erfunden worden, ja, wo die Mitarbeiter aus sich heraus hergehen können und können Veränderungen initiieren. Und wenn sie funktionieren, dann berichten sie und dann wird es übernommen. Ja, wenn es nicht funktioniert, berichten sie nicht. Ne? Also hier entsteht eine Motivation. Die Mitarbeiter haben das geschafft und nicht Management in Gänsefüßchen.
Ne? Und das hielt heute natürlich auch noch, oder?
Ja, natürlich. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Wenn etwas nicht gut läuft oder immer die Mitarbeiter einbeziehen und nicht von oben sich verstecken und was weiß ich, ja. Und dann irgendwie, ja, ich führe die Firma und ich bestimme. Nein. Wir haben ja auch bei TBWA gelernt, TBWA. Das ist ja eine sehr interessante Geschichte, weil alle 4 saßen in einem Büro. Tragus, Bonanche, Wiesendanger, Eroldi, in einem Zimmer mit 4 Schreibtischen zusammen. Und da kannst du eine Firma ganz anders führen, als wenn jeder in seinem Bereich sitzt. Und wir haben dann das bei Leo Burnett umgestellt und haben Land für Land, ja, ein kompetentes Führungsteam geschaffen. Und das war das Wichtigste überhaupt, ja, warum auch die Firma dann plötzlich Appetit hatte, Exzellenz in jedem Bereich zu betreiben. Ja? So, und witzigerweise hat Clive Wilkinson, ist ein Architekt in Los Angeles, der hat dann das Bürohaus für TBWA in London gebaut. Weißt du, was er gemacht hat? Über die ganzen Stockwerke, ein Tisch, alle sitzen an einem Tisch in diesem Haus. Ne? Wie schön ist das? Ne? Also nicht nur die großen Fuzzis, ja, sondern bis hin zum jüngsten Mitarbeiter, ne? Sitzen sie alle zusammen und haben alle gemeinsam vor.
Ne? Noch zwei Sachen ganz kurz. Marlboro Man hast du zwar nicht erfunden, aber dank dir hat es ihn gegeben. Das war ja die legendärste Kampagne überhaupt, oder?
Naja, dank mir. Also die Schwierigkeit war ja, etwas so Bekanntes immer wieder interessant zu machen. Und ich habe halt mit wunderbaren Leuten zusammengearbeitet. Tony Scott, Ridley Scott, Hans Schmidt hat fotografiert. Ja, und wir haben die besten Fotografen der Welt gehabt eigentlich. Ne? Also die.
Aber das war immer nach einem Drehbuch, wie das vorging, oder?
Naja, wir haben ja immer wieder versucht, etwas Frisches zu produzieren, weil wir sind im Kino gewesen zum Beispiel und im Kino gibt's ja nichts Schlimmeres, als wenn ein langweiliger Spot kommt. Mhm. Also, und auch, sagen wir mal, ein Spot musste die Qualität des Filmes, der dann später angeguckt wird, ne, irgendwie haben. Und mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, kriegst du natürlich und das war toll und auch mit den Cowboys zusammenzuarbeiten, ne? Das war einmal im Jahr, zwei Monate, so ein bisschen.
Bedauerst du es, dass es den Marlboro Man nicht mehr gibt? Also politisch ist er ja nicht mehr korrekt.
Ja, nein, also es ist eben vorbei, es gibt ihn nicht mehr und es gibt ja auch Gründe dafür und die Gründe, die sind auch akzeptabel, ja. Und
Du hast Verständnis, wir hatten ein Interview gemacht für Persönlich vor zwei Jahren, du hast Verständnis für Werbeverbote, oder?
Natürlich, ja. Ja.
Das überrascht eigentlich, oder?
Ja. Warum?
Ja, ein Werber wie du müsste natürlich dafür sein, dass überall Werbung
gibt. Ja, wenn es Sinn macht, wenn es für die Menschen Sinn macht, dann ist es doch wichtig, dass man gewisse Sachen nicht tut. Ja? Und das heißt ja nicht, dass keine Werbung mehr gibt. Also was mich am meisten jetzt aufgeregt hat, war eben McDonald's anzupinkeln. Ne?
Also es war eine Karikatur in der NZZ, ja?
Ja, aber das kann man doch nicht machen, ne? Oder?
Das hatte ich jetzt emotional, du hast mir geschrieben nachher. Ja,
ich finde es unglaublich. Ne? Ich meine, das macht man nicht.
Also muss man sagen, im Zusammenhang mit Grönland war eine Karikatur in der NZZ, wo eine Eisbär, glaube ich, so eine McDonald's.
Ja, das kann man dann stricken, dass es im Zusammenhang mit Grönland war. Man guckt drauf und ein Bär pinkelt das McDonald's-Sein an. Ja, und ich meine, die NZZ, die möchte ja Werbung haben. Das ist ja gegen Kommerz, was sie da gemacht haben. Also ein bisschen ein Filter sollten sie schon auch haben. Ne? Also ich würde es ihnen verbieten, sowas.
Hochinteressant.
In Sinne,
ja. Du bist jetzt mittlerweile bist du Schweizer oder fast Schweizer?
Ich bin Schweizer.
Du bist Schweizer. Also du bist ja dann in die Schweiz gekommen. Also nach dem halb gelobten Land Amerika ins ganz gelobte Land, nach Zürich.
Ja.
Wie ist dann dieser Schritt gegangen?
Wie das gegangen?
Ja.
Ja, wir wollten, also wir haben lange überlegt, wo wir. Ich meine, interessant war, mit 57 war das Retirement Age. Da musstest du deinen Bordsitz verlassen. Ja, die haben mich bis 59 gehalten. Ja, dann bin ich zwischen 59, das war dann Jahrtausendwende, sind wir hier in die Schweiz gegangen. Da als erstes habe ich versucht, hier agenturmäßig aktiv zu werden. Wir haben dann Spielmannfelser, Leo
Ballett. Eben, das gab ja einen riesen Wirbel, oder?
Ja, ja.
Die kamen ja von Advico rüber dann zu Spielmannfelser. Hast du das mitbekommen, oder?
Ja, sicher. Ja. Ich hab den Felser in einem Speech kennengelernt und habe ihn angesprochen. Und der fand das interessant. Ne? Und
dann, hast du auch noch andere Werber irgendwie im Visier gehabt, die das machen könnten in der Schweiz?
Ja, ich hatte mit dem Bodin gesprochen, Frank Bodin. Mhm. Und der wollte das nicht. Und glücklicherweise habe ich mit Peter Felser gesprochen. Mhm. Ne? Und das ist natürlich eine hervorragende Geschichte geworden. Und die Agentur hat ja auch sehr schnell Geschichte geschrieben hier in der Schweiz. War Agentur des Jahres, der Felser war Werbe des Jahres, Spielmann war Werbe des Jahres. Und
Rönimann war dabei, Kunden. Ja, war gute Truppe natürlich, ja, erfolgreich. Ja,
ja, absolut. Ja.
Die wurde dann verkauft nach vor 10 Jahren, ging dann rüber zu Publicis, oder?
Ging zu Publicis.
Hast du das ein bisschen bedauert, oder?
Sehr bedauert, ja. Also ich war kein großer Freund von diesem ganzen Deal, weil ich hatte eigentlich schon vorbereitet, eine zweite Linie aufzumachen und hatte schon in Brasilien, hatten wir schon eine Agentur und wir waren dabei, in England eine zweite Agentur zu haben, in Schweden eine zweite Agentur. Also da war eine ganze Menge im Köcher, aber die Mehrheit im Board wollte eben diese Publicis-Geschichte machen. Und ich konnte mich nicht durchsetzen.
Nachträglich ein Fehler oder hätte die Agentur Potenzial gehabt, selbstständig weiterzugehen?
Aber selbstverständlich. Ja. Aber wir waren doch in unserer Sternstunde. Nein. Das war alles gut. Da war eben Greed. Let's make money. Ja. So wie das eben auch manchmal üblich ist. Ne? Ich meine, nicht zu meinem Nachteil, aber zum Nachteil einer Legende, Leo Burnett. Und ich war der ja verantwortlich, ich war ja praktisch durch meinen Job der Nachfolger von Leo, ja, der übrigens 2 Tage vor meinem Geburtstag gestorben ist. Ja, habe ich damals schon gedacht, der Leo, wer ist der Leo Burnett? Und habe mich da erkundigt. Ne? Und dann haben wir gesagt, wir rufen da mal an. Ne?
Also, da schließen sich ja alle Kreise. Ganz zum Schluss, hast du dich eigentlich beworben beim ADC in der Schweiz oder wurdest du automatisch aufgenommen?
Ich habe mich nicht beworben, ne? Aber ich wurde angesprochen. Ja? Wie heißt er denn?
Abby?
Abby, ja.
Scheute Abby hat dich angesprochen, ja.
Scheute hat mich angesprochen, ja.
Also der kam zu dir an Zürichberg und
ja, wie es genau lief, weiß ich auch nicht mehr. Ne? Auf jeden Fall war er die treibende Kraft. Ne?
Und was ist deine Beziehung? Du bist ADC Deutschland natürlich, auch höchstwahrscheinlich Amerika, Europa, überall Ehrenmitglied. Was ist deine Beziehung zu dir, zum ADC in der Schweiz?
Eine Beziehung ist, ich habe lange unterrichtet auch für die Schule. Ich habe die Arbeiten nach meinem 7-Plus-System. Ja, das sind die Kriterien, nach denen...
Gilt heute noch, ja. Die 10 Gebote, ja.
Ja, so in etwa. Ja, die 10 Qualitäten, die man beherzigen sollte. Und zwar die negativen Qualitäten und die positiven Qualitäten. Und wie man eben Negatives vermeidet und Positives bewirkt. Das ist so eine interessante Skala. Und interessanterweise haben einige andere Agenturen haben das auch übernommen, globale Agenturen. Und ich habe jetzt neulich gerade gesehen, selbst McDonald's arbeitet mit diesen 10 Punkten. Ja? Und haben es ein bisschen anders formuliert. Ja? Und das ist insofern, in Deutschland habe ich auch ab und zu mal für den Art Directors Club mal ein Speech oder und so weiter. Hier und da betätige ich mich schon noch ein bisschen. Ja.
Also herzlichen Dank, Michael Konrad, für den Besuch hier bei Persönlich. Große Ehre für uns.
Danke
dir. Und weiterhin nur das Beste. Da ist unsere dritte Folge vom Persönlich Com Podcast 50 Jahre ADC. Wir hören uns wieder nächste Woche.
50 Jahre ADC. ist präsentiert worden vom Persönlich Verlag, unterstützt vom Mikro.